bin diese ganze Sache aus der Perspektive einer Komikerin angegangen, diese ganze Geschichte. Auch weil es einfach angenehmer ist, Dinge aus der Perspektive einer Komikerin anzugehen. Es gibt mittlerweile zu viele Figuren in der Politik, die an sich Satire sind. Und das kann man nicht mehr überspitzen. Und dadurch, ja, ist der Satire manchmal so ein bisschen ins Handwerk gelegt.
Hallo und herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Wir haben heute zu Gast Kirstin Warnke und wir haben Glück, dass wir sie erwischt haben, denn sie ist mitten in einer Lesereise mit ihrem neuen Roman »Sei nicht so«, erschienen im Piper Verlag. Und Klaus, du kanntest sie schon, bevor sie Romanschreiberin war.
Ja, genau. Ich habe sie mal als Schauspielerin engagiert für einen Werbespot, den ich geschrieben habe. Und wo ich auch das Ensemble aussuchen durfte als Producer. Und da hat sie eine ganz lustige Rolle gehabt. Das ist allerdings schon 9 Jahre her, glaube ich. Und ja, danach ging auch so ihre Extra-3-Karriere los, wo sie ein paar, ja, auch so Comedy-Rollen gespielt hat in der Sendung. Und das war dann auch sehr lustig, fand ich. Und ja, jetzt hat sie offenbar die Romanschreiberei für sich entdeckt, was, ja, wie wir beide finden, glaube ich, sehr gut funktioniert hat.
Ja, darum geht es jetzt in unserem Podcast. Sie erzählt uns, wie sie entdeckt wurde als Romanschreiberin. Sie erzählt uns über die dysfunktionale Familie, in der ihre Hauptperson aufwächst.
Wie sich aber diese Hauptfigur in eine Comedy-Karriere rettet, kann man sagen.
Ja.
Was spätestens das knüpft dann eben an ihr eigenes Leben an. Da schimmern dann doch ein paar echte Berufserfahrungen durch. Und ja,
hören wir mal rein.
Erstmal, um uns bei dir einzuschmeicheln, kriegst du erstmal ein Geschenk.
Ich habe mich so darauf gefreut. Ich habe ja ein paar Folgen gehört und dachte, ach, die kriegen immer alle Geschenke.
Ja.
Und dann ist man natürlich ganz gespannt.
Und genau. Du musst es jetzt auspacken und was dazu sagen.
Okay, alles klar. Ich packe schnell aus, damit
es mit dir zu tun.
Ja, das dachte ich mir.
Du packst schnell aus, war dir das in den Folgen, die du gehört hast, immer zu lange?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich will die Hörer immer nicht langweilen. Oh, guck mal! Das ist jetzt interessant. Whiskers, weil ja. Ihr denkt, weil im Buch eine Katze vorkommt. Na,
es ist viel tiefgründiger, aber dazu kommen wir gleich. Du kannst weiter auspacken.
Okay, alles klar.
Ja, denk mal, also wir haben uns
vorbereitet. Ich dachte gerade, die können schon wieder nicht zwischen Literatur und Privatperson teilen. Geil! Ja. Nochmal Katze und nochmal Katze.
Ja. Woher kommt die? Also das sind ganz viele Leckereien für eine Hauskatze.
Super, das ist schon mal gut. Ah, ein Berliner Zimmer.
Visitenkarte.
Also wir meinen ja, damit weißt du, wo du bist.
Ein anderes Buch in Rot. Wo ist Valentin?
Das ist ein Katzenroman aus dem Kanon Verlag.
Ich glaube, das Geschenk kommt nicht so gut an, Klaus.
Nee, sie kann es noch nicht einordnen. Wir klären das
sofort. Ich kann es noch nicht einordnen, weil ich mich frage, wie das zustande kommt mit
dem Geschenk. Ja, das. Gut, also ich glaube, ein letztes Geschenk ist noch drin. Zumindest eine Tüte von.
Cat Content.
Ja.
Nein, das ist also, ein Büchlein.
Wir haben über private Kanäle erfahren, dass du eine Katze besitzt. Und dass du von dir das berühmte Zitat stammt, dass jede erfolgreiche Schriftstellerin eine gute Beziehung zu einer Katze haben muss.
Das stammt von mir, das Zitat?
Angeblich.
Wer hat denn das behauptet?
Also ich werde meine Quellen nicht preisgeben. Ich soll bestimmt von Gregory Roth grüßen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf ihn komme. Der übrigens auch noch auf seine
Falschquotierungen. So fängt die Folge hier also an, ja, dass man sogar irgendwie falsch sieht. Ich danke euch sehr für diese Katzen. Ich werde mal sehen, ob ich sie selber esse oder ob ich sie.
Sieht sehr lecker aus, ja.
Das auf jeden Fall, da steht ja auch immer drauf.
Aber du könntest auch an deine Katze verfüttern oder
sind aber wir jetzt wie kommt da ihr darauf, falsch, dass ich eine Katze habe? Okay, das kommt durch die internen.
Ja.
Ich verstehe. Ich werde
dazu Ihre Biograf noch mal genauer aufklären.
Ich werde es jetzt zugeben, ich habe eine Katze und ich bin auch, also ich wollte das eigentlich ja, ich dachte so Privates wird auf gar keinen Fall erzählt werden, aber diese eine private Sache, ja, es stimmt, es wohnt eine Katze in meiner Wohnung und sie ist die Hauptmieterin auch, würde ich sagen.
Das wurde uns so auch erzählt, ja.
Also von daher vielen, vielen Dank, weil es ist ein großes Drama, diesem Tier auch gerecht zu werden. Sie ist sehr wählerisch, sie braucht ständig Abwechslung, was das Essen angeht, mehr als ich. Und ja, Dankeschön. Und ein Katzenroman auch. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ihr mir wegen dem Roman irgendwas mit Aura schenkt, irgendwie einen Besuch bei einer Aura-Leserin oder so.
Aber das hast du ja alles schon gemacht.
Jetzt machen sich unsere Gäste schon selbst Gedanken über die Geschenke.
Das ist, ja, natürlich.
Das nimmt's immer, es zieht immer weitere Kreise.
Ich war ja so gespannt. Okay, das war jetzt, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Cat-Content werde ich für den nächsten Roman als Recherchegrundlage benutzen.
Dir wird aus der Sicht deine Katze erzählt.
Ganz bestimmt, ja.
Gab es auch schon mal, ja. Wir erwischen dich ja im Grunde mitten in einer Lesereise, weil du hast ja einige Lesungen jetzt schon gehabt und es stehen noch welche an. Wie ist das jetzt für dich? Weil das hast du ja vorher logischerweise so noch nicht gehabt. Du bist zwar schon auf einer Bühne gestanden, aber den eigenen Roman zu lesen in Auszügen auf einer Bühne ist ja nochmal was anderes.
Ja, es ist sehr interessant. Ich war sehr aufgeregt, so auch vor den ersten Lesungen. Und es ist ja auch so, dass man immer nicht weiß, wie das Publikum reagiert, weil der Humor an manchen Stellen ja auch recht bitter ist. Und wenn man das nicht immer gleich einordnet, weiß man nicht. Aber bisher war es, also es hat bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht, meinen eigenen Text vorzulesen. Ehrlich gesagt, mehr Spaß kann ich nicht sagen. Rollenspielen macht auch Spaß, aber das ist... doch, ist eine große Freude. Ich hatte jetzt gerade eine Lesung in der Schillerbibliothek und da waren die Leute sehr, sehr still, wo ich dachte, meine Güte, es ist ja schon auch nach so ein paar Regeln der Komödie geschrieben und so. Und in anderen Lesungen sind die total mitgegangen. Es gibt eine Stelle, die werde ich vielleicht nachher vorlesen, die ein bisschen wie eine Show auch geschrieben ist. Und diese Stelle habe ich vorgelesen und dann haben die Leute richtig mitgerufen und so. Und es gab richtig so ein bisschen so Show-Charakter durch einen Roman. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr lustig. Das wollte ich auch erreichen,
ja.
Weil ich es noch nicht kannte, dass durch ein Buch so ein bisschen auch, obwohl, na gut, bei Stuttgart Barre oder so gibt es das ja auch. Aber das fand ich sehr lustig. Ja. Das hat Spaß gemacht, ja, bisher.
Ich glaube, ich weiß, welche Szene das ist, weil da kann man mitrufen, das Wort unmöglich wird vorkommen.
Genau.
Aber nochmal, dieses Buch, also es hat mich unheimlich, eine Sogwirkung entfaltet auf mich. Und ich finde es sehr interessant, wie du den Spannungsbogen gemacht hast. Also, weil man will wirklich wissen, wie geht es weiter.
Wollen wir kurz auf den Inhalt nochmal eingehen? Es geht ja um die Alice, die wir als Kind, Jugendliche, Erwachsene kennenlernen, die in einer komplett dysfunktionalen Familie aufwächst. Das kann man, glaube ich, neutral so oder
ich glaube, dysfunktional ist eine Beschönigung.
Ja, also in einer zersprengten Familie zieht mit ihrer Mutter gefühlte 80.000 Mal um.
Die eine Psychopathin ist,
die ja, genau.
Nee, diese Kategorisierung, die kommt ja auch nicht vor, Psychopathin. Ja. Und die würde ich auch so, das würde ich auch so nicht benennen. Ich würde sagen, sie ist psychisch krank. Ja. Und sie hat sehr wahrscheinlich eine Psychose, so, wobei ich das im Roman so absolut nicht benenne. Also das ist jetzt so ein bisschen Background-Information.
Genau, weil ja auch keine Diagnose in dem Sinne gestellt wird, weil das ja auch aus der Sicht der Tochter eben gezeigt wird, die ja auch eigentlich ihrem, ja, das ist ja ein bisschen, naja, genau, da wird schon kompliziert.
Weil die, also wenn du in der Passage bist, wo Alice 6 Jahre alt ist, sie kapiert ja noch gar nicht, was mit ihrer Mutter los ist.
Würde die Tochter ja selbst als Kind nicht unbedingt sagen, ich habe eine verrückte Mutter unbedingt, sondern sie hängt ja an ihre Mutter und kennt es ja auch erstmal nicht. Also das ist die ganze Tragik. Aber ich meine, also nur, dass wir einmal kurz den Bogen schlagen, darum geht es. Und wir folgen eigentlich Alice Leben als Erwachsene, die dann als Komödienne und Schauspielerin ins berufliche Leben startet, aber natürlich weiterhin mit der Mutter struggelt. So. Und das ist die ganze Tragik der Geschichte. Gleichzeitig ist es aber auch unheimlich komisch, einfach weil wir auch in den Job von Alice reinschauen. Aber auch weil Alice als Tochter selbst eben die ganze Situation lakonisch kommentiert und beschreibt und ja auf eine Art es auch irgendwann schafft, aus einer gewissen Außensicht das zu kommentieren für sich und natürlich auch ja ein bisschen Aufarbeitung, mehr Abstand gewinnt. Und so. Und deswegen, das ist gleichzeitig spannend und tragikomisch und alles Mögliche. Auf jeden Fall sehr spannend zu lesen, weil man einfach wissen möchte, wie geht es mit Alice weiter? Ja. Und aber auch, wie geht es mit der Mutter weiter? Also das kann man ja auch nicht fassen als Außenstehender erstmal so. Mhm. Ja, also.
Genau, mir war halt sehr, sehr wichtig, eben absolut gar keinen psychologischen Begriff in diesem Roman vorkommen zu lassen. Zum einen, weil es ja eben nicht um eine therapeutische Aufarbeitung in dem Sinne geht, sondern weil es einfach darum ging, Dinge zu beschreiben aus der Sicht eines Menschen, eines kleinen Menschen, der da reingeworfen wird und das, was da passiert, ja als Normalität erlebt. Ja. Wie ein Fisch, der im Wasser lebt, der auch nicht weiß, dass er im Wasser lebt. So. Und das, was da passiert in der frühen Kindheit, und das ist, glaube ich, sehr, sehr absurd, also es ist absolut keine beispielhafte Kindheit, das ist halt die Normalität von diesem Kind Alice. Und diese Normalität wiederholt sich so ein bisschen, täglich grüßt das Murmeltier mäßig, dann auch ein bisschen in ihrem späteren Leben durch bestimmte andere Figuren, die dann wie Wiedergänger sozusagen in ihr Leben kommen, weil sie eben dieses irgendwie Verrückte, und zwar verrückt, ohne es zu werten, sondern verrückt, einfach verschoben in der Wirklichkeit, in der Realität, weil sie das als vertraut empfindet und mit diesen Menschen halt viel schneller vertraut wird als mit Menschen, die vielleicht eine bessere, gesündere Normalität haben. So darum, grob gefasst, glaube ich, geht's, genau.
Und das ist auch das Spannende. Wie funktioniert jemand im Leben, der so aufgewachsen ist?
So. Also kann der, also ich denke mir immer, kann dieser Mensch noch funktionieren?
Und die Antwort wäre ja, aber wie genau, eben auch der Reiz des Lesens dabei, weil man möchte ja wissen, wie kommt diese Frau, die das erlebt hat, dann klar als Erwachsener? So. Mhm. Und die Erwachsene erzählt uns das ja im Grunde.
Mhm. Genau, also und das ist die andere Sache. Also ich wollte zum einen auch mal eine Geschichte erzählen über das Aufwachsen mit einem psychisch kranken Elternteil. Nicht, dass es das nicht schon geben würde. Also Jelinek, die Klavierspielerin zum Beispiel, ist ja auch sehr, sehr krass. Aber das ist eben hochdramatisch und ganz, ganz schlimm. Oder ich weiß nicht, so Grimms Märchen und so, da hat man es ja auch irgendwie letztlich mit mental nicht so gesunden Eltern zu tun.
Eltern von Hänsel und Gretel sind.
Genau, ja. die Kinder im Wald aussetzen und so weiter oder in Gefängnis sperren und so weiter. Und ich wollte das mal auf eine Art erzählen, die eben auch ein bisschen satirisch ist und eben Abstand auch nimmt von der Sache und mit ein bisschen geschärftem Blick das kommentieren kann. Henry James hat sowas auch gemacht bei Was Maisie wusste. Da gibt es auch schon viel, viel länger und ausführlicher noch, aber doch sehr anders. Und genau, und das war mir irgendwie ein Anliegen. Und zum anderen war es mir ein Anliegen, eine Geschichte zu erzählen, mit großen Startschwierigkeiten, also da startet jemand ins Leben sehr, sehr holperig und trotzdem eine Geschichte von Zuversicht zu erzählen, weil es eben nicht wie bei Kafka so sein muss und Kafkas Urteil, der sich dann in den Fluss stürzt und umbringt, das ist die eine Möglichkeit, wie es ausgehen kann, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, eventuell bei manchen Menschen noch der Heilung. Und das war mir auch wichtig, sowas mal zu erzählen.
Und dann ist es ja auch noch eine Geschichte über eine Künstlerin, die ihren künstlerischen Weg geht. Das an sich wäre ja schon ein Roman wert, wie man sich da so durchschlägt als erstmal ja unerfahrener Mensch. Aber wenn dann noch hinzukommt, dass die Familie einen nicht nur gar nicht unterstützt, sondern einen praktisch sogar behindert dabei, ist es natürlich noch mal spannender.
Ja, die Familie, genau, also der Vater kommt ja an der Stelle
nicht mehr vor.
Genau, aber von Seiten der Mutter gibt es da keine Unterstützung. Und generell, also die Figur Alice sucht natürlich durch ihre Kindheit und so unbedingt nach Normalität. Sie denkt, die Normalen, das sind die Tollen, weiß aber eigentlich auch nicht so richtig, was ist eigentlich Normalität und hält sich halt so ein bisschen dann an die sehr, sehr konventionell leben. Vielleicht auch konservativ leben und und das Künstler, also der Weg des Künstlers ist ja ohnehin sehr, sehr schwierig, sehr, sehr steinig, wie wir alle wissen. Man muss sich gegen sehr vieles durchsetzen und es ist schon auch ein Plädoyer für die Kunst und eben, ja, diesen Weg weiterzugehen. Klingt jetzt alles so, also schwer, ne? Aber
ich fand, für mich war einer der vielen Gewinne aus diesem Buch war, die Sehnsucht nach dem Normalen und dass du dann, und das beschreibt Alice sehr, sehr toll, wie sie dann einen Gedankenblitz hat, der sehr langsam geht. Das fand ich auch so toll. Und ihr wird bewusst, dass die Normalen, dass das vielleicht gar nicht mehr so erstrebenswert ist. Weil diese Normalen haben ihr nicht geholfen, als sie von ihrem Freund zusammengebrüht wurde. Diese Normalen hören nicht auf ihr Herz. Ja. Und das war für mich sehr, sehr eindrucksvoll beschrieben. Das fand ich ganz, ganz toll an dieser Stelle.
Und lustigerweise hatten wir ja schon mal ein Gespräch mit Julia Frank, die aus einer, sagen wir mal, totalen Künstlerfamilie kommt und die selbst ja auch sagte, als Kind habe ich mir eine normale kleinbürgerliche Familie gewünscht und nicht dieses Künstlerchaos, was bei uns jeden Tag zu Hause herrschte. Ja. Daran fühlte ich mich so ein ganz bisschen erinnert, obwohl es jetzt anders gelagert ist, aber auch sie hatte sich nach dem normalen Kleinbürgerlichen gesehen. So, und das fand ich interessant. Aber wollen wir eine Stelle jetzt mal
Ich glaube jetzt, damit? Es ist schon früh jetzt für unseren Podcast, aber ich glaube sonst ist jetzt die richtige Zeit. Um eine Stelle
was stelle ich, zu lesen. Lese ich die Show vor oder was lese ich
ja,
vor?
Das ist, du, ja,
wir können auch nochmal dann
Show
lesen.
Toll, ja. Oder zwei Stellen, wie du magst.
Okay, Moment, ich muss ja ein bisschen suchen. Wo ist es denn? Hier ist es, genau. Genau, also ich erzähle ganz kurz, der Roman fängt an so ein bisschen in der erwachsenen Gegenwart der Ich-Erzählerin und sie bekommt entgegen aller möglichen Gesetzmäßigkeiten einfach von heute auf morgen eine eigene Fernsehshow. Wo man ja denkt, das ist schon so absurd, wem passiert denn sowas? Und weil sie aber eigentlich gar keine Ahnung hat, was man bei so einer Fernsehshow macht, macht sie halt einfach irgendwas. Tappel, tappel, da tappelt der Hund. Okay, die Show. Zu Beginn meiner Show hielt ich eine Dankesrede an die Geschlechtsorgane meiner Eltern für alles, was sie mit der Erzeugung meines Lebens geleistet hatten, und ließ, während ich redete, zwei menschengroße, aus Holz angefertigte Geschlechtsorgane an Seilzügen aufeinander zuführen und gegeneinander knallen. Um ein bisschen auf Du und Du zu machen, stellte ich meine Spitznamen der verschiedenen Lebensphasen vor. Dumm-Dumm, Knallbirne, Pferdefresse, Flachland, hässlicher Junge, Evolutionsbremse. Ich erzählte von meiner Kindheit, denn eine Kindheit hatten wir mehr oder weniger alle hinter uns gebracht, und diese Gemeinsamkeit, meinte ich, könnte uns zusammenschweißen. So erzählte ich, wie ich als Kind allein Verstecken spielte und niemand mich fand. Und wie man mich dann doch fand, im Morgennebel in einem rosa Prinzessinnenkleid auf dem Hochsitz eines Jägers. Wild gestikulierend und von einer Bühnenwand zur anderen, von vorne nach hinten und durch die Diagonalen tigernd, versuchte ich, die vielen verschiedenen Wege meiner ersten Lebensjahre nachzuvollziehen und optisch erlebbar zu machen und zog zur Hilfe einen Overhead-Projektor heran, den ich in die Mitte der Bühne platzierte und der ein Lichttrapez hinter mich warf. Dorthin kehrte ich immer wieder zurück, um nach und nach mit einem schwarzen Feinliner zeichnend eine Art Karte zu erstellen. Wegen des Lichts lief mir das Wasser endlos aus den Augen, weshalb ich mir mit dem Handrücken mehrfach durchs Gesicht wischen musste, wobei meine ganze Schminke verschmierte und mein linkes Auge zeitweise so verklebte, dass es sich nicht mehr öffnen ließ. Wie meine Eltern und ich von Bremen nach Taiwan, von Taiwan wieder nach Bremen, von Bremen nach Johannesburg, nach Kanada, nach Holland, von Holland nach South Carolina, von South Carolina wieder nach Bremen, von Bremen wieder nach Holland, von Holland nach Berlin und Mami und ich dann in Berlin aus dem gemeinsamen Haus zu Frau Mahlstätter in die Erpelallee 4 gezogen waren, um uns dort zu verstecken vor meinem Vater, den Mami mittlerweile den Verbrecher nannte und der, wie Mami sagte, unmöglich sei. Und wie wir dann bei Frau Mahlstätter in der Erpelallee 4 feststellen mussten, dass auch Frau Mahlstätter unmöglich und eine Verbrecherin war und wir also von dort zur Familie Rollfinger in den Weidenhammerweg 38 umzogen und von Familie Rollfinger, weil Mami sagte, die seien ja unmöglich und schlimme Verbrecher, weiter zu Mutter und Tochter Scholz am Reiherweg 18, die, wie Mami nach ein paar Wochen feststellte, unmöglich und schlimme Verbrecher waren. Von Mutter und Tochter Scholz zogen wir notgedrungen zu einer Frau Gerberach in die Schöngauer Straße 12, von Frau Gerberach aber gleich wieder ins gemeinsame Haus zu dem Verbrecher, weil der Verbrecher jetzt, wie Mami sagte, doch nicht ganz so unmöglich war, dagegen aber nun Frau Gerberach ganz und gar unmöglich war, was sich nach nur wenigen Wochen erneut änderte und Mami und ich zum Verbrecher sagten, dass dieser absolut unmöglich und ein Verbrecher sei und wir deshalb zurückzogen zu Frau Gerberach, die nochmal ein Auge zudrückte, dann aber kurz darauf wieder zurück ins Haus zu dem Verbrecher zogen, weil Frau Gerberach leider doch, ich dirigierte mein Publikum und alle riefen jetzt gemeinsam, unmöglich war. Und wie Mami und ich dann aus dem gemeinsamen Haus mit Volker Racho über die Autobahn 800 Kilometer ins bayerische Gallsee fuhren, um fortzukommen aus dieser Stadt der Verbrecher und dort zunächst zu den Großeltern zogen, um endlich in Sicherheit zu sein, aber leider schnell feststellen mussten, dass auch die Großeltern absolut unmögliche Verbrecher waren, weshalb Mami sie leider erstmal verkloppen musste und wir nun weiter zu Mamis Halbschwester Trautchen zogen, die eine kleine Tochter namens Nala hatte, mit der ich spielen konnte. Und wie wir vollkommen fassungslos waren, festzustellen, dass Nala und Trautchen wirklich unmöglich und schwere Verbrecher waren. Und so ging es drei Straßen weiter in eine Wohnung in der Höllentalstraße 103, von wo aus ich dann auch eingeschult wurde in die Grundschule am Rohrweiler, was zu einer wilden Klopperei mit dem Verbrecher in der Schulaula führte. Und wie ich dann, weil Mami sagte, die Grundschule am Rohrweiler sei unmöglich, in die Schauensland-Grundschule umgeschult wurde. Und wie wir außerdem, weil Mami es in der Höllentalstraße 103 unmöglich fand, in die Rotbachstraße 9 umzogen und ich, noch immer das erste Halbjahr der ersten Klasse besuchend, an die Ernst-Rudolf-Grundschule am Weidendamm wechselte. Und wie wir dann, weil die Leute in der Rotbachstraße laut Mami unmöglich und schlimme Verbrecher waren, weiterzogen in die Sundgauallee 24, wo Mami an Heiligabend die halbe Wohnung abfackelte, was die Vermieterin einfach unmöglich fand und uns deshalb aus der Wohnung warf, woraufhin Mami die Vermieterin als kriminelle Drecksau, Verleumderin, Verbrecherin bezeichnete, was die Vermieterin einfach unmöglich fand und wir schließlich in einer Kellerwohnung in der Opfingerstraße 12 landeten, über die Mami schon bei der Besichtigung sagte, hier sei es doch wirklich, das Publikum brüllte laut im Chor, unmöglich. Und wie Mami und ich dann eine Zeit lang dort hausten, bis Mami mir eines Tages einmal zu häufig gesagt hatte, ich sei einfach unmöglich und eine Verleumderin, Lügnerin und Verbrecherin, und ich meine Sachen packte und aus der Opfingerstraße 12 auszog und mich verabschiedete mit den Worten, Mami, du bist eine Verleumderin, Lügnerin und Verbrecherin und einfach unmöglich. Märchenende.
Großartig, ja. Aber das legt den ganzen Grundstein eigentlich für den Roman oder für den Plot mit der Mutter. Das ist, das wird ja in einigen Kapiteln noch ausgeführt, dieser Wahnsinn, den Alice mit ihrer Mutter erlebt.
Genau, das, was jetzt irgendwie komödiantisch erzählt wird, wird letztlich später so ein bisschen auch auf dramatischer Ebene ausbuchstabiert.
Also, bisschen dramatisch ist gut.
Okay.
Also, mich hat es wahnsinnig mitgenommen, das Buch. Und ich fand es dann sehr, sehr erleichternd, dass so ungefähr in der Mitte kam eine Auflösung. Da bin ich dir sehr dankbar, dass Alice dann sagt, niemals werde ich ein Opfer sein, dachte ich, niemals. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, es muss jetzt gut ausgehen. Es muss gut ausgehen. Vielleicht aber auch nicht. Aber wir sehen.
Und am Anfang wird ja, sagt die Ich-Erzählerin zumindest, ich weiß nicht, ob du das dann auch sagst, ich habe einen unbändigen Ehrgeiz entwickelt, zu beweisen, dass ausnahmslos alles im Leben sich zu einem Witz verarbeiten lässt. Mhm. Und das ist ja tatsächlich ihr Lebensmotto, aber wahrscheinlich dockt das an dein eigenes Leben.
Genau, also ich bin diese ganze Sache aus der Perspektive einer Komikerin angegangen, diese ganze Geschichte, auch weil es einfach angenehmer ist, Dinge aus der Perspektive einer Komikerin anzugehen, für den Leser auch angenehmer ist. Ich habe so manchmal dem Leser auch ein bisschen überlassen, möchtest du dich jetzt drauf einlassen oder auch distanziert bleiben, auch auf der Humorebene und so. Und genau, und also, und das ist tatsächlich voll und ganz autobiografisch. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich dachte, ich will beweisen, dass sich absolut alles in einen Witz verarbeiten lässt. Und irgendwann, ich wollte diese Geschichte auch mal zu einem Stand-up verarbeiten eigentlich und habe dann aber gemerkt, dass es Grenzen des Humors gibt, für mich jedenfalls. Und genau, und deswegen habe ich einen Roman draus gemacht.
Wie ist dieser Roman entstanden? Was war für dich so der Anfang?
Also mich hat das Thema einfach sehr interessiert und schon sehr, sehr, sehr lange. Ich habe ganz, ganz lange an dieser Geschichte geschrieben, also bestimmt ein Jahrzehnt. Ich habe erst angefangen, ganz andere Sachen zu schreiben. Da kann man später vielleicht nochmal drauf kommen. Und ich habe tatsächlich in der FAS, also der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, mal einen Artikel geschrieben, wo es um ein ähnliches Thema ging. Und dann hat mich jemand angerufen aus dem Feuilleton und hat gesagt, dass ihm mein Schreibstil sehr gut gefällt und ob ich nicht ein Buch schreiben würde. Und der hat mir dann letztlich verholfen, einen Verlag zu finden. Und also das kann man ja auch mal so öffentlich erzählen, wie sowas manchmal dann funktioniert.
Bist du entdeckt worden?
Kann man so sagen, lustigerweise, genau. Und dann ist tatsächlich auch ein Roman, jetzt dieser Roman entstanden, mein erster Roman, genau, mit dem Pieper Verlag. Erst ging es um den, also ich wollte eh eine Mutter-Tochter-Geschichte dieser Art erzählen und dann ging es erst an einen anderen Verlag, die haben gesagt, nee, Mutter-Töchter, um Gottes Willen nicht schon wieder. Und Pieper hat dann gleich gesagt, ja, auf jeden Fall, sehr, sehr wichtig und so. Und dabei ist es ja gar nicht unbedingt nur eine Mutter-Tochter-Geschichte, sondern eine Geschichte über das Aufwachsen mit einem psychisch kranken Elternteil. Und das würde ich nochmal schon anders. Geht es gar nicht unbedingt nur um Mütter oder so, sondern ja, genau.
Und war von Anfang an klar, es hätte ja auch ein Memoir werden können. Aber hier steht ja auch auf dem Cover, steht es übrigens auch ein tolles Cover, können wir vielleicht später noch drauf kommen, steht auch ganz gezielt Roman. Mhm. Es wird auch verkauft als Roman. Ja. Auch die Ich-Erzählerin heißt ja auch Alice. Genau. Also ist nicht ganz klar, das ist eine Romanfigur. Und du warst auch so klug und hast ein Zitat von Walter Kempowski reingesetzt, ganz am Anfang, wo steht, alles frei erfunden.
Ja.
Und natürlich denke ich mir, dass viele wissen wollen, ist es jetzt, wie kann man darüber so schreiben, das muss man doch erlebt haben.
Was wir ja nur wissen, ist, dass natürlich Sachen aus seiner künstlerischen Karriere natürlich verarbeitet
genau,
sind.
Genau,
das kommt natürlich dann noch dazu.
Das gebe ich zu, also das ist so, da sind Sachen aus der Fernsehbranche und so auch ein bisschen zumindest angerissen. Ja, wie kann man darüber so erzählen? Ja, das ist Autorengeheimnis, würde ich sagen.
Recherchegeheimnis.
Es ist sehr, sehr gründlich recherchiert, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, und Wahrheit, Nicht-Wahrheit, wirklich passiert, nicht wirklich passiert. Ich finde das nebensächlich. Ich würde generell, ob Roman, ob Memoir, ob Erzählung, ich würde jeder Art von Erzählung immer misstrauen, weil das im Leben ja auch so ist. Wir spinnen uns unsere Geschichten aus unseren Perspektiven, mit unseren Gedanken, weil der Kopf will immer eine Logik in den Dingen erkennen. Aber ob das nun immer alles genauso war, auch im Leben, weiß man ja nicht. Und ich würde sogar behaupten, es gibt gar keine echten Lebensberichte, wo man sagen kann, die sind jetzt objektiv wahr. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Oder Non-Fiction gibt es, glaube ich, auch gar nicht.
Selbst als Sachbuch wäre es nicht wirklich wahr und objektiv,
richtig,
wenn man so will.
Genau.
Selbst das ist ja irgendwie unter einem gewissen Aspekt erzählt.
Genau. So. Und da ist ja ganz klar auch einen bestimmten Scheinwerfer, also es war anders geschrieben mal, es war auch alles mal sehr dramatisch geschrieben und ich habe es immer weiter umgearbeitet. Und ich habe sozusagen den Scheinwerfer verrückt, immer weiter von Drama auf Absurdität. Und auch dadurch, das ist ja auch eine Wahrheitsverschiebung und auch dadurch kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist Wahrheit, so, das stimmt einfach nicht, das Wort. Es ist eine Perspektive, ein Blick auf eine bestimmte Geschichte.
Interessant finde ich auch, dass du ja, also du schreibst ja schon sehr lange, aber du hast ja deine eigenen Comedy-Programme auch selbst geschrieben, also auch die Sendung für Tele5 damals, daran dockt ja auch die Geschichte von Alice ein bisschen andenken.
Genau.
Das hast du ja auch alles selbst geschrieben, soweit
ja. Ich... Ja, also nicht alles in der ersten, ich hatte 2 Staffeln und in der ersten habe ich ganz, ganz viel selbst geschrieben. In der zweiten hatte ich dann AutorInnen, die geholfen haben. So. Ja, aber die erste habe ich sehr umfassend selbst geschrieben. Und dann war das auch so, weil das alles sehr unter Zeitdruck damals war. Also ich sollte innerhalb von kürzester Zeit einfach mal eben eine Comedy-Show entwerfen. Und dann wurde auch einfach die erste Fassung der Drehbücher so gedreht. Und das war natürlich auch ganz toll, weil es eine Riesenchance war des Ausprobierens und zu gucken, was kann man machen, was funktioniert, was nicht, was kann ich nicht. Man überschätzt sich ja an manchen Stellen auch selber.
Was ja gar nicht schlecht ist, um was ausprobieren.
Total. Also es war letztlich ein bezahltes Ausprobieren, was auch noch gesendet wurde. Also eigentlich eine ganz großartige Sache, ja.
Aber das hat doch letztlich deine ganze Comedy-Karriere begründet.
Ja.
Diese eine Sendung, die genauso spontan zu dir kam im echten Leben, wie es du es im Roman ja auch geschildert hast. Das war ja letztlich schon weg ist.
Genau, ja.
Und danach kam ja dann extra, aber einen Punkt wollte ich noch kurz klar machen, weil ich finde, das Comedy-Schreiben, kann ich mir vorstellen, ist eigentlich die beste Schule, um nachher auch einen Roman zu schreiben, weil bei jedem Comedy-Sketch, bei jeder Nummer, hast du ja eigentlich so eine Geschichtendramaturgie im ganz Kleinen.
Ja.
Und das muss total sitzen.
Ja.
Und wenn man das ganz oft gemacht hat, glaube ich, ist es ein super Training, um dann bei einem Roman quasi das in die Länge zu ziehen oder den großen Bogen zu spannen, wenn man schon darauf trainiert ist, die ganz kleinen Bögen, die ganz kleinen Einheiten richtig knallig rüberzubringen.
Ich fand es auch dann ganz erstaunlich irgendwann, wie leicht mir das Schreiben gefallen ist. Also es war auch viel, viel Arbeit, diese Shows zu schreiben. Und letztlich, aber ich habe auch viele Exposés später noch geschrieben für Serien, die ich dann machen wollte, die nichts geworden sind. Aber das war eine unglaublich gute Schule. Letztlich ist dann, also insbesondere am Ende, wo es dann sehr szenisch auch in dem Buch wird, ich habe das so runtergeschrieben und dachte, krass, wie leicht mir das fällt. Also,
das ist der Trainingseffekt.
Und du hast vorher nichts anderes geschrieben?
Also nichts anderes, längeres, literarisches.
Nee, literarisches meinte ich jetzt.
Nee, ich habe immer gedacht, ich habe seit meinem, ich glaube, 16. Lebensjahr, habe ich gedacht, ich will unbedingt einen Roman schreiben, weil ich die totale, Deutschunterricht war das Allergrößte für mich, ich habe so gebrannt für diese ganzen Sachen. Ich hatte auch ganz tolle Deutschlehrer und ich habe mir gedacht, das ist das Allergrößte, irgendwie Literatur zustande zu bringen und wollte das einfach immer. Das Lustige ist, ich habe jetzt so ein bisschen auch ein Lebensziel erreicht und stehe jetzt so ein bisschen da und denke, ja und nun?
Alles erledigt schon.
Ja, also ist das momentan deine liebste Kunstform auch?
Ehrlich gesagt schon, ja. Also ich würde auch sehr, sehr, sehr gern Theater spielen. Ich merke, Fernsehen ist, glaube ich, nicht mehr mein Medium. Ich fühle mich einfach in dieser Branche nicht so wohl. Theater spielen würde ich auch sehr, sehr gern. Aber ich finde das Schreiben, diese letzten 2 Jahre, die haben mich unglaublich beglückt. Also ich weiß nicht, ob ich jemals so erfüllt war.
Weil du in den letzten 2 Jahren hauptsächlich
in Roman geschrieben hast. Genau, weil ich Tag ein, Tag aus diese Sache geschrieben habe, was nicht immer leicht war. Es war auch teilweise sehr, sehr hart und man musste sehr aus der Komfortzone raus. Aber es war sehr erfüllend einfach. Und
ich würde gern dem Redakteur, der dich entdeckt hat, recht geben, weil ich finde, es ist echt literarisch. Und da du das jetzt auch nicht gelernt hast, oder hast du irgendwie so Schreibseminare besucht?
Nee.
Du hast auch diesen Stream of Consciousness, auch in diesen Beschreibungen. Das hat mich, und das ist, glaube ich, auch diese Sogwirkung, die das entfaltet. Und du hast wirklich, ich weiß nicht, wie sagt man, eine goldene Feder für Vergleiche. Also die sind so, so toll. Ich suche jetzt gerade die Beispiele für die Vergleiche. Da brauche ich jetzt hier. Da rief Anna und augenblicklich war ich unter dem Hochbett, lag auf dem Boden unter dem Lattenrost und das Herz schleuderte wie ein schweres, nasses Bündel in einer Wäschetrommel. Ich meine, ich
davon
weiß genau,
einige
wie das...
Beispiele, ja, das stimmt.
Das ist so, so toll und das sind halt so erfrischend andere Beispiele, weißt du, nicht so... Der See glitzerte wie... Oder den muss ich auch noch. Die ganz Normalen lebten mit ihren Eltern in Häusern mit perfekt gespülten, sauber sortierten Gläsern in Schubladenschränken, die so geschmiert aufratterten wie Leichenkühlschränke in Fernsehkrimis.
Ja, das ist auch sehr schön. Aber
ich liebe das.
Weil Fernsehkrimi ist schon ein Stichwort, weil wir stehen ja jetzt eventuell vor einem politischen Umbruch und dann könnte dich deine Vergangenheit ja noch einholen. Du hast ja längere Zeit als offizielle Dolmetscherin von Donald Trump gearbeitet.
Stimmt, ja.
Und ich meine, das könnte ich ja wieder einholen, weil wenn
das musst du jetzt nochmal erklären.
Wenn er jetzt doch Präsident der Vereinigten Staaten wird nächstes Jahr, hast du da nicht Angst, dass du dann wieder
angerufen werde? Ja, genau. Ich habe bei Extra 3, einer Satiresendung in der ARD und im NDR, habe ich Max Giermann, der Trump verkörpert hat, habe ich gedolmetscht sozusagen als eine Art deutsche, ja.
Ja, für eine Anglistin allerdings sehr frei übersetzt, möchte ich nochmal sagen. Ja. Das war natürlich der Gag der Nummern jeweils, dass du versucht hast, das Kauderwelsch oder den Schwachsinn, den Trump in der Figur von sich gegeben hat, irgendwie sachgerecht rüberzubringen oder zu entschärfen oder was auch immer. Das war auf jeden Fall.
Und immer mit dem Gefühl, ich will ihm gleich eine reinhauen eigentlich auch, ja. Das hat eigentlich Spaß gemacht. Also sollte Trump wiedergewählt werden, Ja, ich weiß nicht, ob mir dann auch so nach Satire ist. Es ist ja Realsatire. Das Dumme ist ja bei Trump und so, dass es Realsatire ist, das kann man nicht mehr übersteigern. Das Problem hatten wir auch bei Extra 3, dass wir oft gesagt haben, es gibt mittlerweile zu viele Figuren in der Politik, die an sich Satire sind. Und das kann man nicht mehr überspitzen. Und dadurch, ja, ist der Satire manchmal so ein bisschen ins Handwerk gelegt. Ja.
Was ist aus deinem alter Ego Marlies Heide eigentlich geworden? Und die nächste Realsatire, nicht Alice Weidel, nochmal, weil das könnte dich alles einholen, dass die doch sagen, Mensch, Frau Anke, wir brauchen Sie jetzt eigentlich für zwei wichtige Figuren der Weltgeschichte.
Na, dann stehe ich natürlich zur Verfügung. Aber ob es die Sache besser macht, man weiß es halt nicht. Ne?
Aber das hat schon Spaß gemacht.
Das hat großen Spaß gemacht. Also Alice Weidel zu persiflieren, war mir eine ganz große Freude. Habe auch ganz viele Hassmails dann bekommen. Und so. Und das freut einen natürlich. Also es freut einen nicht, wenn man jetzt irgendwie auf YouTube die ganze Zeit Kommentare kriegt, die einfach nur beleidigend und entwürdigend sind und so. Aber an der Stelle, muss ich sagen, habe ich mich über die Hasskommentare sehr gefreut, ja.
Da weiß man, es hat doch was bewirkt oder es ist angekommen irgendwie.
Genau, also, ja, ja.
Sehr gut. Ja. Themawechsel, ich würde gerne nochmal auf die Erzählperspektive. Mhm. Denn dieses Buch ist ja, es ist in Ich-Form
geschrieben. Von Donald Trump meinst du, oder?
Nein. Was hat der für eine
Erzählperspektive? Also, außerdem, wir sind ja ganz kurz, wir sind ja zuversichtlich, es wird Kamala Harris, wird es werden, nicht wahr? So, okay, jetzt Themenwechsel.
Wir können nochmal im November einen Podcast machen.
Genau. Wir laden dich im Januar dann nochmal ein.
Alles klar, gut.
Erzählperspektive, das heißt, das Buch ist in Ich-Form geschrieben. Und sobald die Mutter ins Spiel kommt, adressierst du auch die Mutter. Es ist praktisch dann geschrieben wie ein Brief. Wie hast du das so, diesen Kniff dir zurechtgerückt oder kam der sofort? Wie war das?
Es war mal so angefangen. Dann habe ich es umgeschrieben in die dritte Person. Und dann habe ich, man muss sagen, nach dem ersten Korrekturgang des Verlags mich entschieden, gemeinsam mit meinem Lektor es wieder in die Ich-Du-Perspektive umzuschreiben. Und zwar aus einem Grund, es ist wirklich eine künstlerische Entscheidung. Es ist ein innerer Monolog, ne? Also es ist nicht wirklich ein Brief, es ist eine Art innerer Monolog. Ein Gespräch wird da mit der Mutterfigur geführt. Und weil das die Kunst ja schöner ist als das Leben, habe ich eine Figur, die sonst eigentlich nicht wirklich zu adressieren ist, mit der die Tochterfigur keine Verbindung herstellen kann und die man eben nicht zur Verantwortung ziehen kann, weil sie eben krank ist, sozusagen angehoben auf ein Gegenüber. Ich wollte da ein Du schaffen, was es sozusagen sonst nicht richtig gibt. So alle anderen Figuren sind irgendwie gegenüber, man kann sich mit ihnen auseinandersetzen und hier ist es einfach, sie entzieht sich, die Mutterfigur entzieht sich jeder wirklichen Auseinandersetzung und das wollte ich künstlerisch einfach ändern. So, dadurch die Entscheidung dafür.
Ja. Auch das funktioniert ja gut.
Ja, total.
Weil es nochmal, ja, es ist wie eine andere dramaturgische Ebene nochmal. Mhm. Ja, also auf jeden Fall kommt man, ja, ist das nochmal eine eigene Spannungsschiene sozusagen.
Ja, weil, also ich habe dann manchmal auch richtig Angst bekommen vor dieser Mutter dadurch.
Und also, warum?
Weil du sprichst sie an und dadurch war die für mich so präsent im Raum. Mm. Das fand ich ein bisschen unheimlich. Ah, okay.
Aber es wird ja immer wieder aufgelockert durch eben auch komödiantische Sachen.
Und ich meine, total, und, total.
Aber dadurch hat man nie das Gefühl, jetzt in so einem totalen Depressionsroman abzusinken.
Nein.
Sondern also es ist, man fliegt da eigentlich.
Es ist ganz alles, durch, aber es ist vor allem kein Betroffenheitsroman.
Ja, nein.
Und das ist auch nochmal toll. Bei dem Thema könnte man das nochmal ganz anders schreiben.
Ja, letztlich ist es ja geradezu ein Plädoyer ans nie das Selbstbewusstsein verlieren, egal was passiert. So, nicht? Das ist ja eigentlich eine sehr starke Geschichte auch oder eine Geschichte von Stärke, wenn man so will. Und das, finde ich, trägt einen ganz gut dadurch. Trotz aller tragischen Sachen, in die man natürlich trotzdem reinschaut. So.
Es gibt ein Zitat von Robert McKee, das ist der Drehbuchguru aus Hollywood. Der hat gesagt, Comedy is the angry art. Also die Wut lässt und Comedy passen sehr gut zusammen.
Ja.
Ich habe das in deinem Roman auch so gespürt. Hast du das beim Schreiben auch gespürt oder liege ich da ganz falsch?
Es ist lustig, weil ich bin ganz großer Reinhard Götz-Fan. Und Reinhard Götz hat mal in einer Poetikvorlesung gesagt, was ist eigentlich ein guter Satz? Er beginnt mit einer Hassempfindung. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz gut. Also, und dieser Roman ist absolut nicht von Hass getragen. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen. Aber ja, das...
Er deutet schon auf die Punkte, die wehtun.
Er deutet auf die Punkte, die wehtun, und der Humor ist schon auch von einer Bitterkeit bestimmt getragen und von, naja, ja, also was sagt Robert McKee? Es ist Angry Art.
Comedy ist Angry Art.
Ja, das kann schon sein. Also ich denke, in jeder Form oder in vielen Formen von Humor steckt schon auch viel Wut, wobei die Ich-Erzählerin sich ja auch über sich selbst lustig macht. Und das finde ich eigentlich bei Humor sehr, sehr wichtig. Also, dass man jetzt nicht die ganze Zeit sich nur erhebt über die anderen und sagt, guck mal, wie blöd der ist, sondern sie stellt sich ja auch selbst als ziemlich bekloppt manchmal da. Also,
Sie ist sehr schlau.
Ja, aber, okay, danke. ja, aber sie ist ja auch, also, wenn sie da in der U-Bahn sitzt.
Vielleicht ist schon.
Ja, sie schnallt einfach auch vieles nicht so richtig. Ja. Dafür gibt es natürlich auch Gründe, warum jemand Dinge nicht schnallt, weil er auch vielleicht einen blinden Fleck hat. Aber ja, genau. Also.
Und wie hast du geschrieben? Wir wollen ja auch immer beim Schreiben über die Schulter gucken. Mhm. Das heißt, hast du am Tisch geschrieben, am Computer? Worauf hast du geschaut? Kannst du uns da mehr die Umstände erzählen?
Wie viel Alkohol ist geflossen?
Ja, ich trinke tatsächlich gar keinen Alkohol. Also ich muss sagen, auch ein bisschen leider, weil ich den Zustand ganz gern mag. Ich vertrage aber gar keinen Alkohol leider. Ich krieg sofort Kopfschmerzen leider bei Alkohol. Das ist ganz doof. Ich würde auch sehr gerne mit euch Wein trinken, aber das klappt leider bei mir nicht. Ich schreibe eigentlich immer vormittags, immer zwischen 8 und 12. Da ist mein Geist wach. Danach nimmt es richtig ab. Da ist nicht mehr so viel zu holen. Mittags bin ich dann eigentlich immer bei mir ins Café gegangen, habe mit anderen, die auch ähnliche Sachen machen, geplaudert, entweder über Probleme, die ich mit der Arbeit habe oder weiß ich auch nicht. Und manchmal, also dann zum Ende hin, im letzten halben Jahr, habe ich dann teilweise 4-5 Schichten am Tag einlegen müssen, weil ich sonst einfach nicht geschafft hätte, die Deadline. Also da hat es dann... weil ich eben so viel überarbeitet habe. Ich habe wahnsinnig lange umgearbeitet, überarbeitet. Also das, was ich mal auch am Anfang beim Verlag eingereicht habe, davon ist nichts mehr drin. Genau. Und dann am Ende hatte ich richtig Zeitdruck und musste dann... Und da war es egal. Am Schreibtisch, im Bett, liegend, sitzend, teilweise sogar auf dem Beifahrersitz, in der U-Bahn, in der Bahn... Es gab dann irgendwann auch gar nichts anderes mehr, weil ich einfach fertig werden musste auch. Ja.
Wie lange hast du geschrieben an dem Roman?
Also das ist ja immer schwierig zu sagen, weil man über viele Jahre sucht. Ich habe ganz viele Jahre gesucht. Ich war auch vor mehreren Jahren im Stipendium und habe damals noch an einer komplett anderen Geschichte geschrieben und hatte damals sogar den Fischer Verlag dafür gewonnen. Und dann wusste ich mit dieser Geschichte damals nicht weiter und dachte, ich muss erstmal diese Geschichte erzählen, bevor ich andere Geschichten erzählen kann, bevor überhaupt der Weg frei ist für andere Geschichten. Und dann, also im großen, richtigen Arbeiten, habe ich 2 Jahre daran geschrieben. Aber gesucht bestimmt mindestens 10, 15 Jahre. So.
Wie war das Zusammenspiel mit dem Lektor, der Lektorin?
Dem Lektor Olaf Petersen? Ganz toll. War ein ganz tolles Korrektiv. Der hat wirklich die Fähigkeit... Fragen zu stellen. Er hat immer Fragen gestellt, okay, wie müsste die Handlung in Bezug auf die Person aussehen? Wie würde sich das Leben auf die und die auswirken? Auf die Schule, auf das Umfeld, auf den Vater. Und ich lese selber eigentlich nur sehr kurze Geschichten, also ab 250 Seiten denke ich immer, oh ne, jetzt kaufe ich nichts mehr, zu viel.
Jetzt hast du mehr als
jetzt schreibe ich selber so einen 340-Seiten-Roman, der sogar nochmal 150 Seiten mehr hatte, die sind irgendwann rausgeflogen. Aber ich hatte einen ganz, ganz tollen Lektor, der unglaublich hilfreich war. Und
ja. Was sind so deine literarischen Vorbilder? Oder hast du welche?
Ja, überhaupt? Auf jeden Fall natürlich. Also Lucia Berlin, Reinhard Goetz, Bernhard, also Thomas Bernhard, wen habe ich noch? Wie heißt er hier? Revolutionary Road, Richard Yates. Ich habe so viele Vorbilder. Es gibt so viele. Ich finde Ingeborg Bachmann auch ganz toll. Sie ist manchmal sehr pathetisch, aber ich finde viele Erzählungen von ihr wirklich toll. Max Frisch auf jeden Fall auch. Homo Faber. Ich bin ein Riesenfan von Homo Faber. Habe es bestimmt viermal gelesen. Und ja, also es gibt sehr viele Vorbilder.
Es ist Zeit für das Lügenspiel, um jetzt die germanistischen Tiefsinnen unterbrechen zu wollen. Aber
genau, das Lügenspiel funktioniert so. Du erzählst uns drei Anekdoten aus deinem Leben. Zwei davon sind wahr und eine ist gelogen.
Okay.
Und wir finden raus, welche die Lügengeschichte ist.
Okay,
mit falls du dich gewinnst, wird es rausgeschnitten, nur zur Info.
Weil, falls was?
Falls du dich gewinnst,
ich gewinne eigentlich immer.
Okay.
Das stimmt gar nicht, aber egal.
Jetzt bin ich gespannt. Okay, dann fange ich an mit der Geschichte. Ich habe mal, es gibt im Springerhaus oben den 15. Stock. Das ist ein berühmt-berüchtigter Raum mit einer Bar, mit so Ledersesseln.
Und einer Holzvertäfelung.
Und einer Holzvertäfelung. Es ist so der Altherrenstil, so ein bisschen, ne? Und dieser 15. Stock ist ein sehr berühmter Raum, wo sich nur die ganz Großen der Weltpolitik und so treffen und Stars und Sternchen und so. Und dort gab es mal eine Veranstaltung zusammen mit, da war Frank Elstner, sein Sohn Thomas Elstner, da war Matthias Döpfner, Friede Springer, wer war da noch? Klaus Strunz, der war auch mal Fernsehmoderator oder ist es vielleicht immer noch und ist auch dort bei Springer. Und dort habe ich mal vor versammelter Mannschaft eine Rede gehalten in einer Figur, die heißt Nele. Nele sieht sehr seltsam aus und die redet in so einer Stimme. Und dann habe ich in dieser Stimme eine Rede gehalten über all die Leute, die da im Publikum saßen und habe gesagt, wie reich die alle sein müssen, dass die sogar goldene Schuhe anhaben und dass Matthias Döpfner ja immer sagt, only the paranoid survive und was das für ein beschissenes Leben sein muss und so. Und ja, und diese Rede habe ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was darin vorkam, aber das war irgendwie sehr, sehr ehrlich und sehr naiv und danach habe ich sogar auch Applaus bekommen. So, das ist die eine Geschichte. Was macht ihr euch da für Notizen?
Wir müssen es dann nochmal zusammenfassen.
Wir messen deinen Blutdruck und so und gucken, was aussteht. Also das ist,
genau. Okay, die nächste Geschichte ist, ich war mal zusammen mit einem Mann. Jetzt trinkt jetzt der Hund ganz laut. Wir lassen ihn kurz trinken, oder?
Ja, was sonst?
Er hat Durst.
Ja, klar, bei dem Wetter.
Ich habe auch Durst, glaube ich.
Wir können alle noch mal trinken.
So, Prost.
Jetzt.
Genau, die andere Geschichte ist, ich war mal zusammen mit einem Anästhesisten. Der hat im Krankenhaus gearbeitet und dieser Anästhesist hatte, also wir waren, knapp über 2 Jahre zusammen und der hatte irgendwann sehr viel Ärger am Hacken, weil seine Narkosen nicht angeschlagen haben und er...
Bei dir oder bei Patienten?
Nein, um Gott, bei mir.
Bei einem offenen Herzen.
War ein sehr charmanter, bei mir haben sie gut angeschlagen, war ein sehr charmanter Typ. Aber bei den Operationen hat er halt Narkosen gesetzt, die nicht angeschlagen haben. Und hat dann wurde teilweise ein erster Schnitt, und das war dann halt irgendwie in den Oberschenkel bei einer, wenn das Gelenk, Hüftoperation, die er sehr, sehr oft gemacht hat, war der erste Schnitt angesetzt und die Patienten haben alles gefühlt und sind schreiend aufge...
Ja, hör mal, ja.
Ganz, ganz schlimm. So, und Dann hat sogar irgendwann die Polizei ermittelt, weil das leider öfter passiert ist und leider immer diesem Mann, immer diesem Anästhesisten. Und das ging dann irgendwann bis zum Gericht und dann hat man auch nach seiner Vergangenheit gefragt und es waren halt komischerweise immer ältere Männer, die in diesen Operationen aufgeschreckt sind, weil die Narkosen nicht richtig gesetzt worden waren. Und dann hat man irgendwann nach seiner Kindheit gefragt und es kam halt heraus, dass er einen sehr, sehr tyrannischen Vater hatte. Und dann wurde halt sozusagen irgendwie angenommen, dass er, also das war dann so ein bisschen Küchenpsychologie, dass er entweder bewusst oder unbewusst irgendwie alte Männer abstrafen will. Also es war wirklich sehr, sehr gruselig. Am Ende kam oder war dann irgendwie, wurde dann beschlossen, dass er letztlich einfach nur ein sehr, sehr schlechter Arzt ist. Also so ein bisschen ein Antiklimax, weil er keine Handfertigkeiten hatte, Spritzen zu setzen. Also er war einfach sehr, sehr ungeschickt im Spritzensetzen.
Also er hatte das
und er hat den Punkt nicht getroffen. Also er hat im Rückenmark einfach diesen Punkt nicht getroffen. So, aber das war natürlich ein riesen Drama und ich war auch bei einigen Gerichtsprozessen dabei und so. Und genau, so. Das ist die zweite Geschichte.
Also er ist nicht ins Gefängnis gekommen.
Nein, das ist jetzt aus ihm gefallen. Wir fragen
das. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Nein.
Lieber Anästhesist, wenn du das hier hörst, melde dich.
Genau. Also er wurde natürlich bestraft.
Aber mehr wegen...
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist, weil in dieser Zeit wir uns auch getrennt haben. So, also das war dann alles, auch aus anderen Gründen wurde das belastend. Egal. So, und die dritte Geschichte ist, ich überlege gerade, ob welche von beiden ich erzähle. Ich hatte nämlich auch einen sehr lustigen Traum, bevor ich hergekommen bin. Ich habe von dieser Podcast-Aufzeichnung geträumt. Aber egal, ja. Nee, die ist vielleicht interessanter als eine andere Geschichte. Ich habe manchmal so einen Hang, so Dinge mitzumachen, die irgendwie skurril sind. Meinetwegen auch esoterische Sachen oder sowas. Und ich bin mal mit einer Schauspielkollegin gefahren zu einer schamanischen Schwitzhüttenzeremonie irgendwo in Brandenburg. Ich dachte, alles klar, schamanische Schwitzhütte, warum nicht? Interessiert mich. Also mich interessiert alles irgendwie. Ich denke, okay, man kann überall irgendwie auch was lernen und sich was abgucken und so. Und wir saßen da alle schon in unsere, also das ist eine Schwitzhütte, das ist wie eine Sauna, die einfach selber gebaut wird. Man baut, eine Gruppe baut zusammen so eine Art Zelt, ja, durch Stöcker und sowas. Und dann legt man da Handtücher rüber und dann wird ein Feuer gemacht außerhalb des Zeltes. Und dann werden aber so glimmende Steine ins Zelt getragen. Und alle sitzen halt in einem stockdunklen Zelt im Kreis. Und es wird sehr, sehr warm da drin. Also es ist einfach wie eine natürliche Sauna. Und vorher werden Opfergaben gemacht, dann werden Sachen ins Feuer geworfen, dann werden irgendwie der Adler des Westens wird gebetet und...
Dass man in Brandenburg den Adler des Westens anbetet, ist natürlich ein bisschen...
Nordens, sagen wir des Nordens. Ja, und der wie heißt es, Büffel des Südens und so und die Götter der Sonne und alles Mögliche. Aber, um nochmal ganz kurz zurück auf den Anfang zu kommen, saßen alle so gemeinsam im Kreis, noch nicht in der Schwitzhütte, und dann wurden Fragen gestellt, wie das jetzt alles vonstatten geht. Und dann hat eine sich gemeldet und hat dann gesagt, und für mich war das halt alles völlig neu, hat dann gesagt, ja, wenn wir dann müssen, dann lassen wir einfach laufen, oder?
Okay. Schön, ja.
Und ich dachte so, was? Also,
eklig.
Und dann habe ich gedacht, ich muss gehen, ich kann das hier nicht machen. Und dann hat aber zum Glück die das alles angeleitet hat gesagt, nee, das ist so eine Schwitzhütte, wo man dann doch auf die Toilette geht. So, da war ich erstmal erleichtert und dachte, okay, dann mache ich halt weiter mit. Und dann haben wir, man geht dann ungefähr 4 Sessions macht man in dieser Schwitzhütte. Und am Ende war das dann so, dann gibt es so Pausen und in der Pause haben dann alle Tofu-Würstchen gegessen. Und dann heißt es, im nächsten schwitzenden Schwung, so und jetzt lassen wir die ganzen bösen Geister raus, egal was da kommt. Und dann haben alle angefangen, dieser Schwitzhütte zu rülpsen, weil sie ja auch Tofu-Würstchen gegessen haben. Und ich dachte immer, ey, wenn sie jetzt noch anfangen zu furzen, dann kriege ich wirklich einen Banner. So ging das. Und dann haben wir danach noch am Feuer alle unsere Vaginen schreien lassen, unsere Vulven schreien lassen. Und dann hatte ich auch irgendwann Kopfschmerzen. Und dann bin ich, und die anderen haben noch eine fünfte Zeremonie gemacht, dachte, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und bin dann in irgendein Haus gegangen, wo ich dachte, das gehört dazu. Und habe an der Tür geklingelt und habe dann gesagt, so, ich würde jetzt gern duschen gehen. Weil ich dachte, dass die auch von der Schutzhüttenzeremonie sind. Und die haben mich dann auch einfach reingelassen und ich habe dann da geduscht. Aber das hatte überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Ich habe einfach bei vollkommen fremden Menschen geduscht und auch ein Handtuch benutzt. Und meinte dann, okay, danke, tschüss. Und die meinten, ja, dann tschüss. Und
bis zum nächsten Mal.
Genau, dann habe ich riesen Ärger bekommen von denen, die da die Zeremonie geleitet hat und meinte, nee, das geht gar nicht und so. Und ich müsste da jetzt nochmal Geld bezahlen, was man dann der Frau bringt, weil das halt völlig daneben war und so. Ja. Das ist die dritte Geschichte.
Okay.
Also, ich fasse zusammen. Die erste Geschichte ist Nele, die über die reichen Leute im 15. Stock des Axel Springer Hauses herzieht, auf ihre Art, mit ihrer Stimme. Mhm. Die zweite Geschichte ist der Krimi mit dem Titel Der Rächer im Gewand eines Anästhesisten.
Der vermeintliche Rächer, er ist es dann ja, ist ja gar kein Rächer dann, sondern nur ungeschickt.
Genau. Die dritte Geschichte spielt in der schamanischen Spitzhütte mit rülpsenden Vulven. So, welche Geschichte davon ist gelogen? Mann, Mann, Mann.
Nein, aber die Spitzhütte in Brandenburg, das gibt es da einfach. Man kann
das gibt
da,
es,
man
ja.
Man kann ja in Brandenburg auch nichts anderes tun. Also von daher.
Du darfst es hier nicht so Brandenburg-Bashing machen, dann verlierst du Hörer.
Das haben wir eigentlich, machen wir in jeder Zeit voll.
Also ihr macht eigentlich Bayern-Bashing,
Bayern heute
gar nicht.
Brandenburg.
Ich lasse eigentlich außer Schleswig-Holstein nichts gelten.
Und eigentlich darf nur Berlin-Mitte zuhören auch, oder?
Und ja, wir, aber Niederbayern schaltet uns auch nicht mehr ein nach der Bernie-Meyer-Folge, glaube ich.
Ja, Bernie Meyer war das.
Okay.
Aber das, weil das du das so gebasht hast.
Nein, gar nicht er selbst.
Okay.
Ich kenne mich ja mit Bayern gar nicht also aus.
Ach ja, jetzt kommt's.
Also im Grunde. Naja, gut. Nee, also Brandenburg, das geht da sauber durch. Also
ja, aber hat sie sich wirklich bei wem anders geduscht? Ich meine, du bist da reingegangen und da war dann vielleicht auch ein Dreirad von einem Kind oder du bist dann die Treppe.
Nee, da war einfach nur eine alte Dame.
Ich würde nochmal die erste Geschichte interessieren. Ich war tatsächlich auch mal in diesem Obergeschoss bei Springer, aber nicht, weil ich jetzt so wichtig wäre, sondern weil ich dort mal ein Interview geführt habe mit einem hohen Springer-Manager.
Ja, über die reichen Schuhe, die reichen Leute?
Nein, das ging über Digitalisierung.
Ah, okay.
Das möchte ich aber jetzt nicht vertiefen, das war ein ganz tolles Video, aber da habe ich diese Holzvertiefungen gesehen, die offen angeblich aus London mal eingekauft worden sind von einem alten Londoner Club, der aufgelöst worden ist, und dann hat der Springer-Konzern irgendwie diese Innenholzvertiefung gekauft und sich in ihrem ja alten Springer-Hochhaus angenagelt.
Interessant.
So, es gibt ja jetzt ein neues Haus, aber du meinst das alte.
Ich meine das alte Haus,
genau,
ja.
So. Und genau da war ich eben auch mal. Deswegen weiß ich, das ist tatsächlich so, wird das nicht sogar der Zigarrenclub genannt oder sowas?
Auf jeden Fall passt es sehr, dass man dort Zigarre raucht, ne, in diesen alten Sesseln und so, ja.
Aber ich habe es richtig verstanden, du wurdest engagiert für eine komödiantische...
Nee, engagiert kann man das nicht nennen, das hat eine andere Vorgeschichte.
Ah.
Aber wenn ich die jetzt erzähle, dann... Nee, ihr müsst ja erst raten, was jetzt stimmt.
Also das spricht jetzt schon dafür, dass das wahr ist, wenn sie auch noch sagt, das hat eine andere Vorgeschichte.
Du, wir haben ja alle Tricks erlebt.
Ja, das stimmt.
Das möchte ich jetzt mal betonen. Das heißt überhaupt
nichts. Wir sind alle gerissen, ne? Wir sind die schlimmsten Manipulatoren, wir Schriftsteller alle.
Ich möchte gar nicht wieder alle Beispiele aufziehen, die uns sehr enttäuscht haben, weil uns Leute mit allen Tricks eben hinters Licht führen wollten. Und also, nein. Also das so leicht lassen wir uns da nicht. Hast du eine Tendenz, Judith?
Vielleicht kam mir der Anästhesist ein bisschen zu glatt rüber.
Ach, schau an.
Ja. Ich habe ihn nicht gespürt als Freund. Ah, ja, aber so. Sicher bin ich mir auch nicht. Dagegen die Schwitzhütte und das Duschen, das habe ich schon gespürt.
Ah, interessant.
Vielleicht ist die Nummer 2 gelogen. Ich sage jetzt mal die Nummer 2, damit sie ja auch mal weitergeht.
Ja, es war auch meine Tendenz.
Ah, da bla bla bla. Du musst dich immer an die Gewinner dranhängen.
Irgendwann werden wir eine Statistik machen, Judith, und dann lässt du heulen.
Ich habe die schon lange gemacht.
Nein, mir kam tatsächlich die, ja, also es ist, also gut, nein, ich, gut, machen wir es spannender, weil nämlich, wir haben ja viele Merkmale von Lügengeschichten jetzt rausgekriegt. Also bei der Lügengeschichte kam am allermeisten Details, das ist manchmal leider
manchmal auch falsch
für die Lügengeschichte, ja. Weil man sich da ja am meisten Gedanken gemacht hat und das am stärksten verteidigen möchte. Dann würde ich doch, also gut, du sagst, zwei ist gelogen, dann sage ich jetzt doch mal, die dritte Geschichte ist gelogen.
Ja, da hat Judith gewonnen.
Okay.
Ja, wie immer. Ja. Ja. Also diese Geschichte habe ich mir gestern wirklich mit einem guten Freund, wir waren an der Ostsee und da haben wir die uns zusammen ausgedacht.
Der Freund war nicht wirklich Anästhesist.
Nein. Ich war noch nie mit einem Anästhesisten zusammen.
Aber schon mit Männern, die dich
die mich betäubt haben.
Weil sie langweilig waren.
Im weitesten Sinne.
Die ich zum Einschlafen gebracht habe.
Also ich glaube, ich war tatsächlich noch nie mit einem langweiligen Mann zusammen.
Okay. Könntest du jetzt öffentlich auch nicht zugeben?
Wahrscheinlich, ja.
Na gut. Okay, dann.
Ich würde eher sagen, sie waren immer ein bisschen zu aufregend. Das könnte ich vielleicht sagen.
Ja. Weil du vorher gesagt hast, du musstest erst dieses Buch schreiben, sei nicht so im Piper Verlag, bevor du ein anderes Buch schreibst oder andere Bücher. So, was ist jetzt in Mache?
Ich suche gerade noch. Ich bin gerade an der Geschichte dran, weil ich habe gerade totale Lust. Ich wollte diesen Roman wollte ich sehr niedrigschwellig schreiben, also dass einfach man ihn sehr leicht auch lesen kann. Und ich habe es
also ich würde alles nennen, aber nicht niedrigschwellig.
Nein, aber halt schon auch teilweise sehr in Alltagssprache und so.
Ja, das
bisschen,
schon.
Ne? Es ist schon ein bisschen in Alltagssprache, teilweise auf jeden Fall geschrieben. Und ich habe gerade total Lust auf so richtig Arzi-Zeug.
Ah, okay.
Also so richtig so Sprach-Blabla irgendwie. Das habe ich so, das erlaubt man sich ja manchmal nicht, weil man denkt, oh Gott, dieser Arzi-Quatsch. Und ich habe jetzt seit ein paar Tagen großen Spaß daran, eine Geschichte auf diese Art und Weise zu schreiben, wo alle möglichen Ebenen verschwimmen und so weiter und so fort und Figuren nicht klar erkennbar sind und so. Und das macht mir gerade viel Spaß. Und ansonsten, ich habe ganz viele Erzählungen in petto, die ich unbedingt schreiben möchte, die so teilweise ausgeschrieben sind, aber noch richtig ausgeschmückt werden müssen. Also da ist noch echt viel. Könnte noch einiges kommen, hoffentlich.
Aber es wird durch Spielen ein bisschen aufgelockert werden in der Zukunft, nehme ich an.
Was wird das
Spiel? Durch die Schauspielerei auch ein bisschen aufgelockert.
Das ist ja auch immer gar nicht so einfach mit der Schauspielerei. Also das ist ja jetzt auch so, dass da...
Ziemlich schwierig.
Dass da jetzt andauernd Thomas Ostermeier bei mir klingelt und sagt, du Mensch, komm und spiel mal hier irgendwie die Hauptrolle. Es wäre natürlich schön, wenn es so wäre, aber das weiß man ja immer alles nicht. Ich bin Freiberuflerin, da ist alles drin und nichts.
Und hast du gerade bist du gerade an einer Bühne?
Nee. Im Moment bin ich tatsächlich weiter am Schreiben einfach. Und ehrlich gesagt, ich ruhe mich auch gerade ein bisschen aus, weil diese 2 Jahre des Schreibens, so schön die auch waren und so erfüllend, auch echt zehrend waren. Also ich war auch so eine Veröffentlichung, wenn man sowas zum allerersten Mal mitmacht, ich finde das sehr aufreibend, gerade mit so einer Art von Geschichte.
Was ist daran so aufreibend? Oder was liegt an der Geschichte so?
Was ist aufreibend? Naja, zum einen ist es natürlich eh als Debütant, einen Roman rauszubringen. Bekommt er gute Kritiken oder bekommt er schlechte Kritiken? Wo will das denn Hund?
Okay. Also, aber das lösen wir auf. Du hattest nur gute Kritiken.
Bisher erstaunlicherweise ja, hätte ja auch
sein können. Nicht erstaunlicherweise.
Naja, aber hätte ja auch sein können, dass da zumindest auch ein Journalist sagt, ich schreibe da jetzt dagegen an oder so. Ne? Es gibt ja auch Eitelkeiten dann unter den Kritikern und dass dann jemand sagt, ich tue mich jetzt anders hervor durch eine andere Rezeption.
Ist natürlich auch nicht das leichteste Thema. Es gibt sicherlich Menschen, die das nicht lesen mögen, wenn auch so tragische Sachen drin vorkommen, keine Ahnung, aber also rein an dem Schreibstil so gibt es ja wirklich nichts zu mäkeln. Aber natürlich würde ich auf diesem Roman jetzt nicht jeden Menschen, den ich kenne, empfehlen oder so. Ich denke, es gibt Menschen, die sich damit nicht so beschäftigen wollen oder so.
Ja.
Aber rein literarisch ist das, kann man es jedem empfehlen, auf jeden Fall, ja. Weil es toll geschrieben ist.
Genau, aber Also die Frage ist dann natürlich, wie wird er aufgenommen? Also das ist ja so, man ist 2 Jahre lang ganz geschützt. Auch ich hatte auch einen Lektor, der eine sehr schützende Funktion hatte in dieser kreativen Arbeit und die ja auch sehr, doch eine sehr sensible Arbeit auch irgendwie ist, wo man auch sich angreifbar macht und so und man auch sich immer wieder fragt, wie gehe ich mit der Thematik um? Also auch moralisch, wie gehe ich damit um und verurteile ich nicht, sind da politische Ebenen ja auch irgendwie mit drin. Ich habe Sachen rausgeschmissen auch, die zum Beispiel, wo nach Gründen gesucht wird und sowas, warum die Mutter auch so erkrankt ist. Ich habe das mit Absicht auch komplett rausgeschmissen, weil es einfach so, so komplex ist. Und ja, und wer weiß, wie sowas halt generell aufgenommen wird, wo ich auch vielleicht selber einen blinden Fleck habe, auch in der Gestaltung der Figur Alice. Ich habe diese Figur Alice auch ein bisschen angelehnt, muss ich sagen, an die Echo-Figur aus den Metamorphosen, auch ein bisschen komödiantisch daran angelehnt. Und lustigerweise habe ich jetzt gerade von Nicole Seifert das Buch über Frauenliteratur gelesen und dann hat sie auch gesagt, ja, Echo-Figuren kommen ja sehr viel in der Literatur vor. Also Echo-Figur, muss ich das kurz erklären vielleicht? Genau, das ist ja eine Bergnymphe aus der griechischen Mythologie, die sehr geschwätzig war. Und weil sie so geschwätzig war, hat man gemacht, dass sie jetzt gar nicht mehr von sich ausreden kann, sondern immer nur noch das zurückhalt, was andere Menschen sagen. So, und die verliebt sich dann in Narziss, der aber nur in sein Spiegelbild verliebt ist und wird sozusagen verschmäht und leidet furchtbar darunter und vergeht eigentlich in ihrer Grotte vor Schmerz und versteinert und ist nur noch Gerippe. Und und diese Figur Alice ist auch letztlich eine Echo-Figur, die oder eine Spiegelfigur, die immer nur das zurückschallt, was sie glaubt, was von ihr erwartet wird. Oder auch gar nichts anderes kann, weil sie sich selber ja eigentlich gar nicht kennen konnte.
Gibt es so einen schönen Satz in dem Buch, der genau das, glaube ich, widerspiegelt, in dem die Mutter zu ihr sagt, da kommt dann, ich glaube, jemand vom Jugendamt und die Mutter sagt zu ihr, komm, spiel jetzt mal spielen.
Ja.
Boah, das ist mir echt.
Das ist im Grunde pure Horror in dem Moment, weil man ja weiß, also der daran, genau, also sieht man die ganze Tragik der nicht vorhandenen.
Und vor allem die Mutter weiß es und die Tochter, und sie macht es dann auch. Sie setzt sich auf den Teppich, weil das hat sie anderen Kindern abgeschaut.
Das funktioniert ja sogar, bizarrerweise im Moment, ja.
Und Mutter und Tochter verstehen das und du.
Aber die Leserschaft weiß ja schon.
Ja, ja.
So, aber stimmt, das ist genau der, das ist echt ein Horrorsatz, ja.
Ja, genau, aber also was ich eigentlich sagen wollte, die Veröffentlichung, genau, war für mich einfach sehr, sehr aufreibend. Also man wird dann so daraus, das wird dann so in die Welt gegeben, das kennt ihr ja auch. Und man weiß einfach nicht, was wird die Welt jetzt damit machen. Und ich war echt ein Nervenbündel in dieser Zeit. Ich konnte kaum schlafen und hatte ständig hoch, runter und so. Und ich muss mich dafür von auch gerade so ein ganz kleines bisschen ausruhen.
Gut, ja, das können wir als Schlusswort gelten lassen, oder? So, das war unsere Podcast-Folge mit Kerstin Warnke. Ich bin gespannt auf ihren nächsten Roman, weil sie ja offenbar jetzt ganz in die Schriftstellerei eintreten möchte. Oder Judith, das können wir
dir noch... Das hoffen wir einfach.
Genau. Ja, vielleicht bin schon gespannt, welches Thema es dann sein wird. Vielleicht wieder was Familiäres oder was ganz anderes oder etwas Komödiantisches, wer weiß. Wir werden ihre Karriere jedenfalls weiter verfolgen.
Halten euch auf dem Laufenden.
Und hoffen natürlich auf ganz viele 5-Sterne-Bewertungen auf diesen ganzen Podcast-Plattformen. Müsst ihr mal ein bisschen schauen, aber man kann uns da ein Sternchen hinterlassen.
Und so kommt gut durch den Sommer und bis bald.
Bis bald.